So gehe mit dieser Maske, ja, das Leid des Predigers. Seid ihr alle da? Ich kann euch nicht hören. Ja, ihr müsst entschuldigen, manche Gewohnheiten kann ich schlichtweg nicht ablegen, sei es ich stehe da vorne oder sei es hier. Herzlich willkommen hier bei uns in der Regio-Gemeinde. Wir sind in der aktuellen Predigtserie praktische Antworten auf Lebens- und Glaubensfragen. Und bevor wir richtig ins Detail gehen, kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das auch, ne? Leider ja, oder? Genau. Aber sowas erleben wir immer wieder, nicht nur einmal, nicht nur in der Vergangenheit, dass wir sagen, früher war das bei mir so, sondern auch immer wieder. Und wer von euch Kinder hat, man sieht ja jetzt schon ein paar Kleine hier, die anderen sind ja draußen, der weiß, dass auch die Kinder untereinander schon irgendwann plötzlich anfangen zu streiten. Ist das so? Ja, mitleidiges Nicken. Genau. Ja, eben, und das ist ein Thema, das wiederholt sich dann eben leider auch immer wieder. Also nicht nur bei uns, in unserer Generation, sondern auch bei den Kids. Und das Thema heute ist, brauchen wir eine biblische Streitkultur? Ja, das ist natürlich ein bisschen rhetorisch so formuliert, dass man es nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Wir schauen uns das mal an. Und zwar habe ich ein paar Punkte. Ich habe probiert, auch die berühmten Heplerschen 3 Punkte zu reduzieren. Das sind dann 6 Punkte geworden. Lass uns mal einfach anschauen, was das bedeutet. Also erstens, was ist überhaupt Streit? Zweitens, der biblische Lebensstil mit Streit oder in puncto Streit. Dann habe ich den nächsten Punkt genannt, das Dilemma. Also mehr, ja, lasst euch überraschen. Dann haben wir ein Thema, wann streitet ein Christ und wann streitet ein Christ nicht. Und dann das Fazit. Genau, wenn wir uns diesem Thema Streit nähern, ist es eben sinnvoll, mal zu schauen, okay, was ist Streit, was verstehen wir alle darunter? Und Birgit, Übersetzerin hinten, wie übersetzt du Streit? Streit? Fight. Fight. Trouble, fight. Hat mich nur gerade Wunder genommen, genau. Ja, also, im Internet natürlich heute oftmals die erste Wahl der Dinge und was? Wikipedia. Kann jeder von euch nachgucken. Streit. Ist jetzt ein Riesentext. Wichtig ist, ich habe es mal ein bisschen gelb hervorgehoben, Streit ist im Prinzip das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit. Und sie ist nicht immer feindselig, aber doch auch mal, oft aber von emotionalen Elementen begleitet. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Thomas irgendwas rede und wir sind ja mit dir und wir sind dabei nicht emotional, dann ist es eine Diskussion. Und wenn wir dabei emotional werden, uns anblaffen, dann ist es ein Streit. genau. Der Duden, kennt ihr auch, duden.de, geht einen Tick weiter. Er fügt noch hinzu, dass es oft auch in Handgreiflichkeiten übergeht. Das heißt, wenn jetzt, Thomas als mein Beispiel, wenn wir uns jetzt anfangen zu kloppen, ist es auch Streit. Es ist sogar Waffengang und Kampf. Ja, also wenn man das Mittelalter sieht, die hatten einen Streit, dann war im Prinzip das Schwert und so weiter ein Teil davon. Genau. So, der biblische Lebensstil als Kontrast dazu, weil wir wollen ja biblisch sein. Das heißt, eigentlich müsste ich, wenn ich mit dem Thema Streit mich auseinandersetze, erstmal in der Bibel gucken und dort raus Kraft holen und dann vielleicht das Wikipedia angucken, aber ich habe es jetzt heute mal andersrum gemacht. Und Beispiel aus meinem Leben, als ich frisch im Glauben war, haben mich die Bibelstellen über geisterfüllten biblischen Lebensstil haben mich immer begeistert. Und das tun sie ja heute noch, keine Angst. Ich finde es immer toll, wenn man dann, das kann man so aufsaugen, das ist immer so wieder so ein Refresh sozusagen. Und eben in dem findet man jetzt Stellen speziell auf Streit bezogen, wie zum Beispiel im Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann und dann eben so habt Frieden mit allen Menschen und dann auch rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn. Also wenn ich jetzt mein Kind im Kindergarten habe, meinen Sohn in der Schule und dann kommt er heim und sagt, der hat mich gehauen, der hat mich gefault. Was sagt man da? Gehen und hauen erstmal eine runter? Das ist so. auch eine Möglichkeit. Hier wäre jetzt, dass man hingehen und sagt, hey, easy, steht zurück, räch dich nicht selbst, Gott macht es. Soweit. Dann haben wir Jakobus. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und dann ist dann das Thema Sanftmut, was da drin noch vorkommt. Und dann, was der Thomas gebetet hat, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Auch in dem Sinn, wenn es um Umgang mit Streit, mit Zorn geht. Dann haben wir Kolosser. Dort geht es darum, eben in all dem seid ihr einst gewandelt, als ihr noch lebtet, als ihr noch darin lebtet. Also das heißt, es geht ums alte Leben, also das eine Asterix-Bild vorher. Nun aber legt auch ihr das alles ab, also den bösen Asterix. Ne? Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandhafte Worte aus eurem Mund. Dann haben wir das Thema Lüge, belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann aus dem Ehevorbereitungskurs, einer meiner Favoriten, hat sich irgendwie mein Hirn gebrannt. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Was heißt das? Wenn ihr was zum Regeln habt, dann regelt das am besten nur am gleichen Tag. Nadine, Patrick, gell? Genau, ja, ich meine, man muss ja an irgendwas festhalten, das ist ja nicht immer einfach. So, jetzt kommt der Punkt, das Dilemma. Also ihr merkt schon so ein gewisses Spannungsfeld, ne, am Anfang. Also das Bild von den Kindergartenkindern, die sich einen auf die Kappe hauen, das Streitthema und dann haben wir jetzt die ganzen Bibelstellen, der biblische Lebensstil. Also das Dilemma, sag ich mal, oder das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, jeden Tag, auch jetzt, auch wenn ihr rausgeht, ist eigentlich das, dass man eigentlich dass die Richtschnur hat im biblischen Lebensstil. Und wenn ihr da rausgeht, dann passieren Sachen. Aber auch wenn ihr hier drin seid und ihr denkt, ihr seid in der Arche Noah, dann passieren auch Sachen. Ne? Also das heißt, ihr könnt nicht davon weglaufen. Ne? Und deswegen ist es auch mal interessant zu schauen, was die Bibel dazu sagt und wie sie sich einfach mit prominenten Streitfällen auseinandergesetzt hat. Soweit klar? Ihr seid noch da, gut. Also da ist der Fall Johannes Markus. Kennt jemand Johannes Markus? Da hinten, okay. Was heißt Johannes Markus auf Englisch? John Mark. You know John Mark? Yes? Yes or no? Wer kennt Johannes Markus? Okay, ich habe ihn vorher nicht gekannt. Es ist auch interessant, dass der am Anfang erstmal relativ ganz kurz erwähnt wird. Und das ist eigentlich mehr wie so eine Art Seitengeschehen. Und zwar Apostelgeschichte, ziemlich weit am Ende von einem Kapitel. Man kann es fast überlesen, ist jetzt auch für euch ein bisschen klein, ich lese es vor. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen nach unseren Brüdern und Schwestern, sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Soweit, so gut. Also es ist immer irgendwie so ein Team, ein professionelles Team, Gemeindegründungsteam, apostolisches Team, die haben wahrscheinlich wie so eine Arbeitsbesprechung und sagen, so Leute, es geht los, Team zusammenstellen, wen nimmst du mit? So, dann kommt in Gelb, fett gedruckt, Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Soweit, so gut, also ein Votum, der taugt nichts, nehmen wir nicht mit. Dann, jetzt, und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Punkt. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien, Kilikien und stärkte die Gemeinden, hat da sein Ding gemacht und es war wie, als ob nichts gewesen wäre. Das heißt, das einzige Ding, wo es da gekracht hat, und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Da ist jetzt die Bibel sehr wohlwollend, dass sie nicht die ganzen bösen Worte und die ganzen bösen Gedanken und wenn einer sein irgendwas zerschmettert hat, keine Ahnung, was die gemacht haben, da ist die Bibel sehr wohlwollend. Sie deckt im Prinzip den Mantel darüber. Und wir wissen einfach, dass es da mal gescheppert hat. Ja? Also, es heißt, man kann so sagen, ein Streit unter Top-Aposteln um die Qualität eines Mitarbeiters. Ne? Und interessant ist, was jetzt in dem Verlauf aus diesem Johannes Markus geworden ist. What happened to John Mark? Und er hat es vorweggenommen, ich meine, ich bin da jetzt auch, habe mich da eingelesen, beziehungsweise habe mich da beraten lassen. Und Stand der Forschung, also wir gehen jetzt einfach Stand der biblischen Forschung davon aus, wer Johannes Markus überhaupt war. Und das heißt, das, was ich jetzt bringe, ist einfach eine Vermutung, dass es alles immer der gleiche Markus ist. Und was man da so liest, ist zum Beispiel 2. Timotheus. Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Dann Kolosser 4. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Also da hat man wieder diesen Link von Markus und Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also massive Fürsprache für den. Dann, es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Markus, wieder mal. Aristarch, Demas, Lukas und meine Mitarbeiter in Philemon. Dann 1. Petrus, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Und jetzt kommt's, Trommelwirbel, Musikband vor. Mein Sohn Markus, das heißt, was ist passiert? Die sind wieder dick, der Paulus und der Johannes Markus. Das heißt, also der Johannes Markus hat sich kräftig rehabilitiert. Und das, was man da so liest, das sind wie so Posts aus den sozialen Medien, wo man einfach immer Markus, Markus, Markus. Und was man jetzt einfach auch weiß und vermutet, ist, dass der Johannes Markus tatsächlich einen Wiedereintritt gehabt hat in diese Szene, in dieses Team. Und sogar im Verlauf als Reisebegleiter, Übersetzer für Petrus und Paulus gearbeitet hat. Und jetzt kommt sogar der Autor des Markus-Evangeliums höchstwahrscheinlich ist. Also Markus hier von Paulus, einen auf den Deckel, die haben sich extra noch wegen ihm gestritten. Und dann geht der Johannes Markus dahin, im geistlichen Sinne. Ne? Das heißt, was heißt das für mich, wenn das nicht mal Stoff für ein Adonia-Musical ist? Wer kennt Adonia? Doch auch ein paar Adonia, da hat man doch immer, die kommen von ihr irgendwoher diese Themen, oder? Naaman oder wie sie alle heißen. Da könnte man doch sagen, Johannes Markus von ziemlich weit unten nach ziemlich weit oben. Man könnte eigentlich richtig was draus machen, denke ich mal. Also es heißt, der Streit um diesen Johannes Markus war damals notwendig, weil dieser zu dem Zeitpunkt offenbar gewisse charakterliche Defizite hatte. Das heißt, und offenbar waren jetzt der Paulus und der Barnabas vom Typ her ziemlich verschieden. Das heißt, ja, einfach andere Typen. Sodass sie auch unterschiedlich mit diesem Johannes Markus zu dem Zeitpunkt umgegangen sind. Und gleichsam war dieser Streit offenbar auch heilsam für den Johannes Markus. Das heißt, mit anderen Worten, der hat das gebraucht. Die Konfrontation also zwischen dem Paulus und dem Barnabas auf der einen Seite und die Unnachgiebigkeit an dem Punkt, dass sie halt dann einfach gesagt haben, okay, dann trennen wir uns. Das war jetzt für harmoniebedürftige Geschwister unter uns, wäre das absolute No-Go. Ja, die haben jetzt so gestritten, dass sie sind auseinandergegangen. Aber es hat offenbar nachweislich dazu geführt, dass der Johannes Markus mit dem richtigen Apostel mitgegangen ist. Richtig, wieso? Weil der Barnabas offenbar der nicht der Nettere war von den beiden, aber er war der, der mehr das Seelsorgerherz hatte, das Hirtenherz. Also im Prinzip, der konnte sich einfach um den Johannes Markus kümmern, sagen, hey, was war in deiner Vergangenheit, lass uns mal drüber reden, so pastoral, nicht? Und es hat offenbar gewirkt. So, lange Geschichte um so einen kleinen, schmalen Vers. Was können wir jetzt daraus lernen aus dem Ganzen? Ja, also was können wir heute daraus lernen? Gut, Mitarbeiter haben wir auch immer wieder. Ja, es gibt immer wieder Mitarbeiter und es kann auch Streit um Mitarbeiter geben. Dass man sagt, ja, der für die Gruppe, für das, was er macht, spinnst du, der oder die, das kannst du nicht machen. Guck dir mal an, so geht nicht. Kann passieren. Es lohnt sich aber, diesen Streit in vernünftigem Maße zu führen. Also, dass man einfach darüber redet, dass man irgendwo auch das aushält, denke ich mal. Und Gott hat einen Plan, der über die Auseinandersetzung hinausgeht. Und ich glaube, damals, wo die sich so gezofft haben, der Paulus und der Barnabas, da wussten die wahrscheinlich, glaube ich, nicht, was aus dem Johannes Markus wird. Also an dem Punkt ist es einfach so, dass Gott einfach lenkt und dass er einfach die Sachen weiß. Gut, das war der eine Fall, biblische Fall, wann ein Christ gestritten hat oder wann auch wir, sage ich mal, auch Diskussionen auch zulassen sollten. Nächster Fall. Seid ihr noch da? Ja, gut. Nächster Fall ist wieder Paulus, immer wieder Paulus, diesmal gegen Petrus. Man sieht jetzt in der Bibel, findet ihr auch manchmal, da gibt es so Überschriften oder wenn man das googelt, die Auseinandersetzung in Antiochia. Das ist auch so eine Art, ja, so ein feststehender Begriff. Also klingt jetzt wie in so einem Showdown bei so einem Western so. Es war aber auch tatsächlich so, wenn man das jetzt liest, auch wirklich, da kommt er auf die Bühne, der Paulus, und räumt auf. Als aber Kephas, wir wissen, Kephas ist Petrus, Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, peng. Denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelte auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Also heuchelten sie alle zusammen. So, und dann, peng. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Also das heißt, der hat da im Prinzip so ein paar Rangfolgen, die man normalerweise sagt in der Gemeinde, wenn du Streit hast, regel das erst mit dem. Wenn du dann immer noch Streit hast, dann geh zu den Ältesten. Wenn du dann immer noch Streit hast, dann, wenn ich richtig weiß, geh vor die Gemeinde. Das heißt, das war so akut, dass der voll ins Kraut gefahren ist, Paulus, und dann gesagt hat, laut vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Okay, also um was ging es hier? Es ging nicht um Mitarbeiter, es ging hier ganz einfach gesagt um ein Lehrthema. Also es ging darum, dass die Lehre, das Evangelium im Prinzip nicht richtig gelebt wurde. Ja. Und also es waren inhaltliche Differenzen und das hat sogar so weit geführt, also ging es letzten Endes um Rechtfertigung durch Glauben oder um Rechtfertigung durch Werke. Also da ging es jetzt hier um eine Art Ess- und Speiseverhalten, das heißt, esse ich wie ein Jude, das heißt, tue ich dann immer Schweizerdeutsch beiseite und das von der Kuh halt, das esse ich oder vom Schaf. Also Glauben aus Werken oder Glauben aus Gerechtigkeit. Und das hat dann dazu geführt, dass es in den Römer 3 nochmal ein Plädoyer gab, wo es nur um dieses ganze Gerechtigkeit aus Glauben ging. Das erspare ich jetzt. Wichtig ist, dass wir wissen, das wurde auch mal deutlich gestritten um inhaltliche Lehrmeinungen. Genau, also wir sehen also einen notwendigen Streit, wir hatten eine Zurechtweisung, wir hatten dann noch eine Richtigstellung und eben wie gesagt notwendig. So, damals Paulus gegen Barnabas, die Auseinandersetzung in Antiochia, was bedeutet das für uns heute im 21. Jahrhundert? Ideen? Ich habe da welche. Also wir als Gemeinde haben sicherlich auch Streitpunkte über Lehrmeinung. Und zwar hatten wir das Thema diese vier Soli, wenn man das so zusammenfassen will, das ist die Theologie von Martin Luther, also sola fide, allein durch den Glauben, sola scriptura, allein durch die Schrift, solus Christus, Christus allein, sola gratia, allein durch die Gnade. Da hat der Jürgen Grafs auch mal drüber gepredigt. Jürgen, du weißt es bestimmt noch alles, um was es da genau ging. Das ist, ihr seht, das ist ein eigenes Thema für sich, das erspare ich uns jetzt. Es steht auch hier nicht überall fett dran, dass das unsere Maximen sind, aber es ist für uns sehr wichtig. Auch woher kommt die Rechtfertigung, was ist für uns wichtig. Das heißt, wenn es quasi um inhaltliche Themen geht, dann kommen wir an solchen Themen nicht vorbei und dann streiten wir auch. Ein anderes prominentes Thema, sicherlich, das kann man sich fast denken heutzutage, ist das Thema über Eheverständnis. Das heißt, also unser Verständnis, dass die Ehe einfach eine lebenslange verbindliche Beziehung ist zwischen ausschließlich Mann und Frau. Und das ist auch sowas, wo das hat mit einer Lehrmeinung zu tun. Es geht nicht darum, dass wir einfach jetzt einfach hier gefunden haben, das machen wir jetzt nur so, sondern das hat mit dem Evangelium zu tun, was wir nicht verwässern wollen. Genau, es gibt eben sicherlich noch weitere Punkte. Ihr seht es auch, die Liste ist nicht vollständig. Das ist nur zum euch mal die Landkarte zeigen. Wo sind da so, der Morris Nightingale sagt immer Closed-Hand-Issues, das heißt, die geben wir nicht aus der Hand. Und wo haben wir Open-Hand-Issues? Das heißt, wo kann man sagen, okay, die Sitzordnung hier drin, die machen wir vielleicht mal anders oder und. Oder auch Open-Hand-Issues, zum Beispiel unter Christen auch, ist ja immer auch, wann kommt Jesus wieder? Ja. Felix, wann kommt er? Bitte? Über, zum Beispiel. Genau, also es ist tatsächlich so, dass über sowas, wenn Leute dann ein Online-Tool berechnet haben, wann jetzt Jesus wiederkommt, da muss man einfach sagen, okay, Leute, wir lassen mal einfach stehen. Auch staatlich gesehen, Corona-Maßnahmen, ist es auch so, dass man sagt, hey, es hat mit dem Evangelium nicht zwingend direkt was zu tun. Und bevor uns das auseinanderjagt, ist es lieber ein Thema, wo wir einfach Meinung stehen lassen. Genau. Gut, das war also das Thema, wann streitet ein Christ? Jetzt habe ich ja auch gesagt, es gibt jetzt auch einen Punkt, wann streitet ein Christ nicht? Ja, also die Kuschel-Variante, wenn man es so nennen kann. Da haben wir ein sehr praktisches Beispiel und das sind Abraham und Lot, die kennt jeder, oder? Ja, da ist Konsens, die kennt jeder. Und die waren mit ihrem Hausstand und Gefolge, waren sie gemeinsam unterwegs. Und das heißt, die waren ja dann aus dem Land Ägypten ausgezogen und dann waren sie, ja, Kanan? Haran, sorry. Haran, die sind aus einem Land ausgezogen in ein anderes, waren unterwegs und das, wo sie ausgezogen sind, heißt Haran. Genau, so, die waren also unterwegs und das muss man sich vorstellen, das waren ganze Sippen. Also da oben, der on top, die Spitze der Pyramide, waren einfach Abraham und Lot und hinten dran viele Leute, viele Angestellte und noch mehr Vieh und Grümpel, Hausstand etc. Und diese, sagen wir mal, sehr agrarisch geprägte Gesellschaft, die hat immer viel Platz gebraucht, dass die Schäfchen, in dem Fall das Vieh, geweidet hat. So, und dann passiert's. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Also auf der unteren Management-Ebene hat es gekracht. Oben, die konnten gut miteinander. Aber dann unten, das war denen im Prinzip, die waren sehr pragmatisch, es hat gekracht. So, jetzt kommt's. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so wie ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, wie ich zur Linken. Also total alles offen gelassen. Also Abraham entschließt sich also, es Lot freizustellen, welches Land er sich wählt. Er geht bewusst ein Risiko ein, nur das zu bekommen, was der andere nicht will. Also Second Choice quasi, der Rest. Der Streit ist gelöst. Der Lot freut sich und sieht dann nachher auch, dass der Lot sich halt einen Teil auswählt und der Abraham geht den anderen Teil. So, aber jetzt gibt es ja noch den zweiten Teil. Typische, ist das ein Kinderstundenthema normal, ne? Sandra, Kinderstundenthema. Abraham und Lot. Abraham und Lot ist ja das klassische Kinderstundenthema eigentlich, oder? Okay, dann machen wir es zu dem, genau. Also, weil jetzt kommt nämlich noch, dass das nicht nur darum, dass es nicht gekracht hat, ja, so Harmoniebedürftigkeit könnte man jetzt dort nach vorne schieben, sondern Gott stellt sich zu diesem Abraham und segnet dessen Entscheidung, also dass er einfach dann den anderen Teil genommen hat. Das heißt, er wiederholt seine Verheißung an Abraham. Und das geht so, als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Westen und nach Osten. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Tüllinger. Thomas und ich sind jetzt so zwei Großgrundbesitzer. Thomas wollte unbedingt, hat gesagt, hey, wir müssen was machen. Ich habe gesagt, Thomas, wähl. Thomas ist dann nach Efringkirchen hoch und ich stehe auf dem Tüllinger und der Herr sagt zu mir, während ich da meine stille Zeit habe, Udo, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Wie genial ist das denn? Du stehst da und du weißt alles, alles gehört dir. Und ich habe jetzt zwei Kinder und hier steht, und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Da kann es ja schon sein, dass der ein bisschen emotional geworden ist, Abraham, und einfach dann durchaus dankbar war. Und dann kommt eben noch, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Also das heißt, eben damals Nachkommenschaft war durchaus Reichtum und Segen. Muss man auch so sehen. Es war nicht die Ein-Kind-Zwei-Kind-Familie von heute, sondern das war wirklich Segen. Also das heißt, in der Passage, um was geht es da? Es geht um den Umgang mit Materiellem, ja, also Hab und Gut, und den Glauben daran, dass Gott uns auf jeden Fall ausreichend versorgt. Gehst du links, gehe ich rechts. Gott versorgt. Der Glaube daran, dass das dann auch passiert. Heute betrifft das uns weniger in Belangen wie Weideland und Vieh. Hat jemand von euch Weide? Keiner, ne? Hans-Jörg? Bitte? Hamster? Okay. Also weniger jetzt diese Geschichten, agrarisch geprägt, aber jeder weiß, dass unser Lohn verdiene ich genug. Ich habe gehört, der andere verdient mehr. Unsere Karrierepläne, da ist eine Stelle offen, da will ich hin, kriege ich sie, kriege sie nicht. Oder auch unser Erbe, ne? Also irgendwie in der Familie ist ein Haus übrig, man denkt, man kriegt es doch nicht. Oder man will es gar nicht, dann kriegt man es plötzlich und sagt, okay, was soll ich jetzt damit? Kann auch passieren. Genau. Also wir sehen im Prinzip in der Bibel, wie Gott versorgt und wie er seine Pläne hat. Abraham vertraute Gott und gibt ihm Streit nach. Das ist für uns erstmal eine schöne Geschichte, wenn wir das so lesen. Also ich sage immer da Kinderstundengeschichte. Ne? Weil wir direkt auch deren Ausgang sehen. Wir sehen ja im Prinzip direkt auch das Happy End. Das Nachteilige in unserem Leben ist, wir sehen eigentlich dann noch nicht das Happy End. Wir können jetzt nicht die Seite umblättern und gucken, hey, was passiert in 3-4 Seiten? Hat er es dann geschafft oder hat er es nicht geschafft? Das heißt, wir kennen aber nur Gottes Wesen und seine Verheißung, oder? Genau. Und dazu passt es auch jetzt Predigtvorbereitung in Echtzeit, was ich am vergangenen Mittwoch erlebt habe. Stellt euch vor. Ich habe die Losung gelesen, ganz unaufgeregt, und Mittwoch, dem 12. Mai, steht dort drin. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Doppelpunkt. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. So, und die Losung ist ja immer zweiteilig aufgebaut. Das eine ist der Losungstext, das andere der Lehrtext. Und dann kommt, und das ist die Zuversicht im Neuen Testament, Johannes 5, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wissen wir, dass wir erhalten, Moment, und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Abraham und Lot. Ja. Genau, also jetzt komme ich schon auf die Zielgerade. Ich habe ja eingangs die Frage gestellt, ihr seht, brauchen wir eine biblische Streitkultur? Und was meint ihr nach all dem Rundgang, wo wir gemeint haben? Schnelle Frage, Christina Graves, brauchen wir die Streitkultur oder brauchen wir sie nicht? Klares vielleicht? Okay. Ich denke, man kann die Gemeinde an diesem Punkt, also wenn man das jetzt metaphorisch betrachtet, dass man es mit einem Haus vergleicht. Ihr habt alle ein Zuhause, ihr habt eine Familie. Und unser Zuhause ist jedem von uns lieb, oder? Dennoch erleben wir auch dort immer wieder Auseinandersetzungen, ja sogar Streit. Ebenso soll ja die Gemeinde unser geistliches Zuhause sein. Also das heißt eigentlich, wenn man hier hinkommt, soll man sich einfach zu Hause fühlen, dass man sagt, okay, hier kriege ich eigentlich das, was ich zum Leben brauche. Hier bekomme ich Jesus, hier bekomme ich Erfrischung, Ermutigung. Das heißt, das hier sollte auch wie unser Wohnzimmer sein. Und auch hier gibt es Auseinandersetzungen. Nicht um die Fernbedienung, wie zu Hause vielleicht, aber hier gibt es auch mal Auseinandersetzungen. Und damit diese Auseinandersetzungen, oder weil sie sowieso stattfinden, brauchen wir eine Kultur der gesunden Auseinandersetzung. Deswegen mein Plädoyer, eine biblische Streitkultur ist notwendig. Punkt. Und was noch? Wir hatten es davon mit Eugen in der Vorbereitung. Das Wort streiten ist vielleicht, indem ich komme hier nicht her, damit ich sage, hey, ich streite sofort. Ja, ist jetzt nicht mein Hauptzweck. Ich komme her zum, ich sehe den Thomas. Na, Thomas! Nee, wir kommen ja nicht her, um zu streiten. Wir kommen ja im Prinzip wegen dem Evangelium her. Und wieso macht es das jetzt? So. es geht darum, dass wir miteinander ringen um den Kern des Evangeliums. Ich hatte die vier Soli von Martin Luther erwähnt. Also Kern des Evangeliums, unsere Auffassung dafür, das reine Evangelium. Und das geht nach innen, nach außen. Das heißt, wir wollen hier drin das drum ringen, dass wir das richtig verstehen, dass wir uns danach ausstrecken. Wir wollen aber auch nach außen, in unserem Alltag, wenn es drum geht, eben, was hast du für ein Gottesverständnis und so weiter, drum ringen. Und weil schließlich, um was geht es am Ende? Was ist unser Hauptzweck hier? Den Sonntag, Vormittag gut verbringen? Einen Morgenanker am Sonntag? Nein. Liebe Brüder und Schwestern, das Wichtigste ist eigentlich, dass man den Kaffee nachher hat. Nein, das Wichtigste ist das Evangelium selber. Das Evangelium, dass wir das verstehen und dass immer mehr Leute gerettet werden. Das ist der Kern von dem Ganzen. Darum kommen wir her und darum ringen wir auch. Das heißt, wenn es Streit gibt im Prinzip, dann geht es darum, haben wir es richtig verstanden. Und damit wir im Prinzip mit dem Evangelium, was unverfälscht ist, was die Kraft hat, vom Salz her, was nicht verwässert ist, was die Kraft hat, die Welt draußen zu verändern. Und wir ringen auch um deine Seele, der du jetzt hier drin bist. Ja? Du sollst erkennen, dass Jesus deine einzige Hoffnung ist. Erkennt ihr das, liebe Brüder und Schwestern? Ja, okay. Und das Geniale daran ist, dass Jesus sich von dir finden lässt, von jedem, wenn du ihn suchst. Das heißt, wenn du ihn in dein Herz lässt und ihn Herrn über dein Leben sein lässt, empfängst du ewiges Leben. Wenn du Zeit mit Jesus gegangen bist und im Prinzip so ein bisschen der Drive verloren gegangen ist, kannst du auch Erfrischung empfangen. So, und eben zur Zusammenfassung noch, was wir auch sehen, im Prinzip auf Streiten oder nicht streiten. Ein Punkt aus dem Fazit ist, wenn es um, sage ich mal, Materielles geht, versorgt Gott uns im Belang des täglichen Lebens. Also das heißt, wir brauchen uns nicht Sorgen zu machen, dass wir zu kurz kommen in der Auseinandersetzung. Gott versorgt darüber hinaus, nenne ich diesen Punkt. Ne? So, also wenn du dich hier, wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt oder angesprochen fühlt. Und wenn du diesen Schritt mit Jesus noch nicht gemacht hast, was der Thomas angeboten hat, dann komm nach dem Gottesdienst auf uns zu. Thomas, Eugen, meine Wenigkeit, Vertrauensperson, die ihr kennt. Und wir beten für dich, wir beantworten deine Fragen, wir beten für dich, wenn du das möchtest. Und wenn du über dieses Thema, sag mal, richtig streiten, Fragen hast, kannst du auch auf uns zukommen. Und wir bieten dir natürlich auch Gebet an. Okay, ein habe ich noch. Spannende ist, in meiner Predigtvorbereitung war ich eigentlich an dieser Stelle fertig. Okay, und jetzt geht es um geisterfüllte Predigt. Es ging dann, ich hatte plötzlich ein Bild von Jesus im Kopf. Jesus da. Dieser Jesus, ich war selber mal dort, das ist Rio de Janeiro. Die Statue heißt Cristo Redentor, das heißt im Prinzip der Christus, der Erlöser. Und man kann da hingehen, Corona hin oder her. Ihr seht dort unten zu Füßen von diesem Sockel ist eine Besuchsplattform. Das sind immer Leute. Das sind immer Leute. Und so, und das Bild im Prinzip, was hat mir das gesagt? Das Bild hat mir Frieden ausgedrückt, den Jesus ausstrahlt, wenn er über diese Streitthemen ist. Und er steht drüber, wie ihr das seht, und gibt seinen Segen für ganz viele Menschen, die kommen da. Jeden Tag, da ist immer voll, Tag für Tag. Und die Statue ist wie ein Magnet. Die kommen da hin und die zieht die Leute an. So ist auch der echte, lebendige Jesus, von dem wir heute reden. So ist der echte, lebendige Jesus. Und er ist unverändert und gütig. Auch über den Streit hinaus, aber auch in das heutige Thema, wenn wir Weisheit suchen, wie wir streiten, aber er ist noch viel mehr, auch in die neue Woche, er ist unverändert und gütig. Und ich fand auch, wo ich da heute die Lobpreisband gehört habe mit dem Lied Heilig, Heilig, das Lamm Gottes. Das hat mich so an diesen Moment erinnert. Und wenn es euch möglich ist, liebe Band, kommt doch nochmal vor und spielt doch eben dieses Lied Heilig, Heilig nochmal für uns. Bitte. Von meiner Stelle Amen in die Runde.
Gefällt dir. Heilig, heilig, heilig.